Seid herzlich gegrüßt hier zurück zu Headlines, zu einer weiteren Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf YouTube. Shoutout an alle Zuhörer. Schön, dass meiner Seite wieder Sebastian und Nico dabei sind. Und ja, ihr habt's gehört, oder wir haben es ja schon berichtet. Vincent Kompany heißt der neue Mann. Und da interessiert uns heute mal in der Folge, oder wir blicken mal genauer drauf, was ändert sich denn unter diesem Typ? Wie läuft der FC Bayern München in der nächsten Saison auf? Und da gibt's spannende Fragen. Ganz groß ist natürlich der Umbruch, der auch letztes Jahr ganz groß geschrieben wurde von Trainer Thomas Tuchel, der jetzt quasi im Sommer weitergehen oder endlich mal starten soll. Wir haben lange nichts gehört über neue Spieler, über Spieler, die gehen. Ja, da ist auf jeden Fall der aktuelle Stand, Vico. Ich meine, wie gesagt, sie haben nicht wirklich groß begonnen mit dem Umbruch. Auf wem setzt der Coach nächstes Jahr? Was kannst du uns da berichten?
Ja, das ist ein bisschen das jetzt schon das Unwort des Jahres gefühlt bei FC Bayern. Umbruch, Kaderumbruch. Aber es ist ein Thema, die Verantwortlichen machen kein Geheimnis draus. Nach der ersten titellosen Saison, nach 12 Jahren, haben alle gesagt, sowohl Spieler als auch Bosse, so kann es nicht weitergehen. Und wir alle wissen, der Kader braucht und bekommt einen neuen Anstrich. Die spannende Frage ist, wie wird der genau ausfallen? Ja, also bei der Antritts-PK von Kompany hat Ebert auch gesagt, er mag dieses Wort radikal nicht. Was heißt radikal? Da hat jeder quasi eine andere Auffassung von. Wenn wir uns aber mal so die letzten Wochen anschauen und die Medienberichte, dann war ja gefühlt der halbe oder der dreiviertel Kader stand ja zur Debatte. Also es hieß mal, ich glaube, der Kicker hat gemeldet, bis zu 12 Personen sind auf der Liste, die beobachtet werden. Und keiner ist sich sicher, außer Kane, Musiala, Müller, Pavlovic, so hieß es. Und ja, so seit Kompany da ist, bröckelt so die Liste. Also die potenzielle Abgängerkandidaten, die werden immer weniger. Kompany ist natürlich noch ganz frisch dabei. Er kennt die Spieler, sage ich mal, nur von außen. Er hat keine Gespräche geführt, was man so hört. Aber natürlich hat er sich jetzt viele Spiele angeschaut oder schaut sich Spiele an, zieht seine ersten Analysen. Und etwas verwunderlich ist, dass Kandidaten, die ursprünglich als Streichoption gehandelt wurden, plötzlich bei Kompany wieder hoch in der Gunst stehen. Wir haben gehört, Upamecano soll ein Spielertyp sein, den Kompany mag, wo er eigentlich nicht unbedingt auf einen Verkauf setzt. Auch bei Davis gibt es die ganz klare Marschroute, Davis soll bleiben. Sprich, da hat er intern hinterlegt, bitte die Gespräche neu aufnehmen. Und gerade die beiden galten so als Verkaufskandidaten. Und es ist spannend zu sehen, wie er auch zu anderen Spielern wie Gnabry, Goretzka, Coman steht. Auch das sind Spieler, die im Sommer immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht wurden. Und klar ist, der ist jetzt seit einer Woche, sage ich mal, offiziell da, noch keine Einheit geführt. Er kann die Spieler gar nicht richtig bewerten, er muss mit denen sprechen. Und die Spieler, wir kennen das von jedem Sommer, jeder Spieler sagt, ja, neuer Trainer, ich will mit ihm sprechen. Ich gehe davon aus, dass der Umbruch sich ziehen wird. Also wir werden nicht am 15. Juli zum Trainingsauftakt den neuen FC Bayern sehen oder irgendwie 500 Spieler haben, sondern das Transferfenster bis zum 2. September offen. Und ich glaube, wir werden lange, lange sozusagen warten, bis dann die Themen abgeschlossen sind und bis auch Kompany die ersten Trainingseinheiten, die ersten Gespräche hatte und den Spielern dann ganz klar sagt, hör zu, ich plane mit dir, ich plane nicht. Und dann kann der Spieler auch reagieren, sein Berater kann reagieren und kann den Markt quasi sondieren. Also der Umbruch wird kommen. Wie stark, hängt sehr stark von Kompany ab, der jetzt auch eingebunden ist. Und wir sehen es ja, also die Gerüchte an neuen Spielern, die Listen werden täglich größer, es werden neue Namen gehandelt, die Bosse diskutieren. Man muss auch ganz klar sagen, wir werden ab und zu mal kritisiert, auch bei uns in der Community, dass wir quasi jeden Tag einen neuen Namen ins Spiel bringen. Die bringen wir nicht ins Spiel. Man muss auch verstehen, da werden Namen diskutiert und besprochen. Das heißt nicht, dass sie auch kommen. Ja, das sind einfach Gedankenaustausche. Man hat vielleicht jemanden mal irgendwie gescoutet, 1-2 Wochen intensiver, oder man hat immer diskutiert. Aber nur weil man jemanden diskutiert, heißt nicht, dass man gleich ein Angebot abgibt oder ihn holt. Deswegen, die Listen sind da, der Umbruch wird kommen. Wie stark wird sich jetzt in den kommenden Wochen dann zeigen, wenn Kompany loslegen kann und die Spieler beisammen hat. Und da wissen wir alle, das wird frühestens nach der Euro 2024 dann so richtig Fahrt aufnehmen.
Ja, der gute Transfermarkt. Ich glaube, da sind wir alle ein bisschen baff, immer wenn es so viele Meldungen gibt. Aber zurück zu Kompany und speziell zu Upamecano. Jetzt habe ich mir gedacht, eigentlich muss es ja was heißen, sowas denn, wenn ein Ex-Welt-Innenverteidiger in Upamecano was sieht, wenn es in Thema Umbruch geht, aber angefangen von der Verteidigung voraus. Was für eine Taktik wird dann auch Kompany wählen? Ist das das Übliche, was wir bei Bayern eben kennen? Das ist 4-2-3-1 oder setzt er auf was ganz, ganz Neues?
Es gab jetzt Berichte, dass er sich vielleicht überlegt, auf ein 4-4-2 umzustellen, weil er das auch schon öfter gespielt hat, gerade in Burnley. Das ist ja auch noch nicht, da ist ja auch noch nicht viel gesagt. Also 4-4-2 kann ja auch viel bedeuten. Spielt man da mit einer Raute in dem Mittelfeld, spielt man trotzdem mit starken Außen. Also das ist ja auch noch alles ziemlich fluide. Ich glaube, es könnte sich sogar entscheiden, erst mit der EM, wenn wir mal zurückdenken, immer vor diesen großen Turnieren gab es eine ziemliche Unklarheit, was sind so die Trends gerade im Fußball, und diese WMs und EMs haben schon oft so als Trendmesse hergehalten. Es war dann oft so, dass beim Turnier auf einmal dann alle Dreierkette gespielt haben, und das hat sich dann in den nächsten ein, zwei Jahren dann auch durchgezogen im Vereinsfußball. Also es gibt dann oft taktische neue Trends. Ich erinnere mich dran, es gab dann auch nach einem Turnier, haben dann alle auf einmal mit drei Stürmern gespielt und so weiter. Ich denke, dass man sich da auch inspirieren lässt, weil davon hängt ja auch irgendwie ab, wie die anderen spielen. Vielleicht hat Kompany noch gar nicht so den genauen Plan. Aber natürlich ist es wichtig, dass er erstmal weiß, in was für einem System will ich überhaupt spielen. Wir hatten oft diese Diskussion, wie ist es vielleicht mit einer Dreierkette, / Fünferkette. Das würde ja bedeuten, dass man diese starken Schienenspieler braucht. So einer könnte nach meinem Verständnis immer noch Alphonso Davies sein. Der Alphonso Davies, den wir kennen aus den vergangenen Jahren. Vielleicht nicht der Alphonso Davies aus dem letzten Jahr, wo er wirklich eine Formkrise hatte. Und ich denke, da muss sich Kompany erstmal selber drüber klar werden. Oder er hat schon einen Plan, der dann vielleicht mit der EM und den Eindrücken von da nochmal modifiziert wird und holt dann die entsprechenden Spieler. Jetzt, wenn wir uns anschauen, die konkreten Spieler, über die wir gesprochen haben, ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Ich habe gerade Alphonso Davies angesprochen. Da sehe ich schon so, dass er einer ist, mit dem man nochmal einen Deal machen könnte. Natürlich nervt es die Bayern-Fans oder Teile der Bayern-Fans vielleicht ein bisschen, weil er doch sehr stark mit Real Madrid geflirtet hat oder seine Seite zumindest. Und wenn man jetzt dann doch nochmal eine Einigung mit ihm finden würde, würde das vielleicht den Stolz von ein paar Leuten verletzen. Andererseits muss man ja schon sagen, finanziell bzw. wirtschaftlich gesehen wäre es natürlich schon der weitaus vernünftigere Deal. Wenn man jetzt sieht, was man gleichzeitig für ein Paket wie Theo Hernandez zahlen müsste, wenn der dann eine Ablöse zwischen 60, 70, 80 Millionen kostet und man im Vergleich dazu nur die Möglichkeit hat, vielleicht einmal Alphonso Davies dann doch 2 Millionen mehr im Jahr zu zahlen, als man ursprünglich vorhatte, dann ist die Alphonso Davies-Lösung doch günstiger, und vielleicht kriegt man ihn ja auch wieder hin, dass er der Davies ist, den man eigentlich kennt. Also das finde ich grundsätzlich gar nicht so eine dumme Idee, wenn man mal seinen Stolz schluckt. Aber schauen wir mal gerade zu Real Madrid, die haben auch ihren Stolz geschluckt und holen jetzt Kylian Mbappé, der sie ja ein Jahr vorher richtig doof hat aussehen lassen. Und ich glaube, da muss man einfach professionell sein und sagen, was ist das Beste, was wir kriegen können für unser Geld. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist die Geschichte mit Dayo Upamecano. Der wäre für mich einer der ersten Streichkandidaten gewesen. Der hat wirklich eine fürchterliche Saison gespielt in meinen Augen. War wirklich an ganz vielen Niederlagen beteiligt, wirklich mit persönlichen Patzern. Wir müssen nur zurückdenken an das Lazio-Spiel, Elfmeter und Platzverweis gekriegt und so weiter. Also da waren wirklich ein paar Sachen dabei, die genervt haben. Und natürlich als französischer Nationalverteidiger, Kompany kennt sich vielleicht aus mit der Abwehr, aber wenn man Dayo Upamecano nicht in Frage stellt, frage ich mich, wen man überhaupt in Frage stellen will, weil dann kommt man schnell zu Min Jae Kim, dann kommt man zu Masraoui, und das waren alle diese Leute, die eigentlich Streichkandidaten gewesen wären. Und das ist jetzt mal so ein bisschen meine Sorge, dass dieser Umbruch, den wir ja auch für nötig befunden haben durch die titellose Saison, jetzt dann zu so einem kleinen Miezekätzchen eher wird. Also nachher holt man dann doch einfach nur 3-4 neue Leute, so wie es in jeder Transferperiode war, und der Kern der Mannschaft bleibt gleich. Das wäre so ein bisschen meine Sorge, dass es dann doch am Ende weiter so gibt, wenn man jetzt gerade so Spieler wie Upamecano nicht in Frage stellt.
Ja, und ich glaube, eine Frage an die Leute auf YouTube gerne mal in den Kommentaren. Wie seht ihr das taktisch, was jetzt Vincent Kompany quasi beim FC Bayern München bringen wird? Ist das großartig anders als Thomas Tuchel, wenn wir hören, ey, der wird wahrscheinlich mit den gleichen Spielern in der nächsten Saison oder mit den gleichen Kernspielern in der nächsten Saison auflaufen? Also wird er das arg anders machen? Oder seht ihr, dass auf jeden Fall da ja ein starker Umbruch schon im Sommer sein muss und Spieler verkauft werden, wie zum Beispiel Upamecano? Aber wenn wir mal Step Forward machen, zum Sechser. Die Holding Six war ja ein großes Thema in der letzten Saison, bei Thomas Tuchel speziell. Er hat ja dieses Thema auch wirklich groß reingebracht. Man sieht ja, Kimmich oder sah Kimmich nicht als Sechser. Interessanterweise ist die Verantwortung sehen Kimmich weiterhin nicht als Sechser. Da stellt sich die Frage, Virko, was macht man da? Wie ist denn jetzt da der Stand bezüglich der Sechs beim FC Bayern München?
Vom einen Unwort des Jahres zum nächsten, das war 23, mein persönliches Unwort, Holding Six. Ja, also du hast es gerade angesprochen, spannende Position im Bayern-Kader. Man hat dort eigentlich mit Pavlovic, mit Leimer, Goretzka und Kimmich, sage ich mal, vier bis fünf etatmäßige Mittelfeldspieler. Kimmich ist ja so ein Spieler, den kann man auch rechts hinten spielen lassen, wie die letzten Monate gesehen hat. Und du hast es gerade gesagt, die Verantwortlichen sind nicht so davon überzeugt, dass er der Sechser ist, den man braucht. Kimmich ist so eine Allzweckwaffe, irgendeine Mischung aus 6 und 8, aber er ist kein echter Sechser, so wie ihn Tuchel sich gewünscht hat. Das hat er letztes Jahr auch öffentlich ausgesprochen. Das hat ihm auch intern Ärger gebracht. Und ich glaube, Kimmich war auch nicht froh, dass er das so öffentlich ausgesprochen hat, weil Kimmich hat ein paar Tage später gesagt, er sieht sich selbst als Sechser. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Zeichen verdichten sich, dass die Bayern auch diesen Sommer wieder einen neuen Anlauf wagen werden, einen Sechser zu suchen. Wenn man sich zurückerinnert, im letzten Jahr, das vergessen viele, aber so Richtung Mai die Ecke gab es einen Spieler, der war ganz oben auf der Liste von Tuchel, das war Declan Rice. Ne? Da waren die Bayern auch dran, da gab es Gespräche, der hat es dann am Ende für Arsenal entschieden. Und dann gab es ja die Suche nach Plan B. Und da haben die Bosse nach diesem Declan Rice geplatzt, die lange gesagt, nee, kriegst du nicht, wir haben jemanden oder wir haben genügend Leute. Und erst gegen Ende hat man sich dann doch irgendwie dazu breittreten lassen, bei Palinja Gas zu geben und da war es zu spät. So, jetzt sind wir quasi, es gibt einen neuen Versuch, es gibt auch durchaus keine Daten, die da gehandelt werden. Ich persönlich frage mich aber in der Tat, was machst du mit den ganzen Spielern? Also wir dürfen nicht vergessen, du hast Pavlovic, der sich eigentlich durchgesetzt hat in der letzten Saison. Da wird es spannend zu sehen, wie Kompanie mit ihm plant, aber den kannst du jetzt eigentlich nicht mehr sozusagen als Backup-Spieler oder als Rollenspieler holen. Wenn der im Champions-League-Halbfinale in Bernabeu spielt und auch abliefert, dann muss der auch genügend Spielminuten bekommen, um sich weiterzuentwickeln. Und dann hast du einen Konrad Leimer, der auch im Schlussfahrt der letzten Saison groß aufgespielt hat. Also der hat eine Pferdelunge, der war gefühlt überall auf dem Platz zu finden, hat Zweikämpfe gewonnen, hat Tore eingeleitet, ist ein Top-Mannschaftsspieler. Ja, und dann hast du, ich sag's jetzt mal so, meine persönliche Meinung, einen Stinkstiefel wie ein Goretzka sozusagen im Kader, der eigentlich zwischen Ersatzbank und erste Elf pendelt, den will man eigentlich gefühlt loswerden, aber er will nicht wirklich. Und was machst du mit Kimmich? Also ich frage mich, warum musst du jetzt einen neuen Sechser holen, wenn du, sag ich mal, große Baustellen mit dem aktuellen Leuten hast? Deswegen, ich bin gespannt, wie sie das lösen, dieses Problem, weil klar ist, du kannst nicht mit 6 Mittelfeldspielern in die neue Saison gehen und hoffen, dass die Probleme sich von alleine lösen. Eine Option wäre, Kimmich auf rechts zu behalten. Wäre nicht die schlechteste, aber dann ist die Frage, was machst du mit Mazraoui, Boué und Stanisic? Also du machst ja quasi dann auf der rechten Seite das Problem. Und deswegen bin ich gespannt. Aber es gibt viele Sechser, die wieder gehandelt werden im FC Bayern. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Kompanie als defensivdeckender Ex-Profi natürlich auch sagt, hey, ich brauche einen richtigen Sechser. Einen, der die Drecksarbeit macht, einen, der die Bälle abgrätscht, der ein Zeichen setzt, wenn es nötig ist. Stichwort Javi Martinez. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er auf so einen Spielertypen ebenfalls wie Tuchel drängen wird.
Ja, so viele Namen, Sebastian, und irgendwie scheint keine Lösung dahinter zu sein. Jetzt müsste ich aber auch viel fragen, ey, wer wird denn noch gehandelt, wenn wir hören, okay, es stehen noch weitere Namen irgendwo da draußen, an denen der FC Bayern München interessiert ist, was die Holding Six anbelangt. Und gerne auch deine Meinung dazu, wie die beste vielleicht Lösung wäre.
Ja, der erste Name, und da sind wir schon wieder bei den Unwörtern, will ich schon fast sagen, ist so ein bisschen wie in der Geisterbahn. Jetzt kommt auf einmal Joao Palhinha wieder um die Ecke. Also der scheint jetzt wieder ein Kandidat zu sein. Gut, der wurde ja auch mal für gut befunden. Letztes Jahr wissen wir ja alle, wer beinahe bei uns gelandet. Der könnte jetzt wieder ein Thema sein. Der zweite ist Amadou Onana. Den finde ich ganz interessant von Everton. Der bringt diese Körperlichkeit mit, ist, glaube ich, über 1,90 groß, wirkt eher wie so ein Innenverteidiger vom Körperbau her. Ganz interessanter Spieler, plus hat lange in Deutschland gespielt. Das heißt, spricht auch super Deutsch, könnte sich da gut einfügen. Dann haben wir einen jungen Mann, Adam Wharton, der ist bei Crystal Palace und ist jetzt auch so der upcoming Superstar in England, vielleicht der neue Declan Rice. Virko hat Declan Rice ja schon angesprochen. Dem traut man jetzt so zu, dass er der nächste kommende zentrale Mittelfeldspieler in England ist. Ist jetzt auch in der Nationalmannschaft. Interessanter Mann, 20 Jahre alt, wir wissen, wie die Preise in England sind. Also wenn einer so hoch gehypt ist, dann wird er auch nicht billig werden. Und dann wurde lange Martin Zubimendi genannt von Real Sociedad. Da kommt man jetzt wohl ab von den Bayern. Mich hatte das auch immer ein bisschen gewundert, dass der in dieser Holding Six Schublade so genannt wurde, weil eigentlich ist der mehr ein Achter. Alleine schon von seinem Auftreten her, von seiner Größe her, also erinnert mehr so an Thiago. Und das ist ja genau das, was die Bayern jetzt nicht unbedingt suchen, so diese spielerische Komponente für mich. Und das hat meiner Meinung nach auch Thomas Tuchel gemeint mit dieser klassischen Holding Six. Was man ja sucht, ist ein Spielertyp Fabi Martinez. Einer, der groß ist, eben, was ich gesagt habe bei Amadou Onana, einer, der so eine Mischung aus Innenverteidiger und Mittelfeldspieler ist, einer, der wirklich abräumt, der die Zweikämpfe sucht, der auch Kopfballduelle gewinnt. Und da ist er für mich eigentlich der passendste Kandidat. Ich glaube, die Bayern müssen sich jetzt so ein bisschen klar werden, was sie da überhaupt für einen Kandidaten suchen. Also mich wundert es ehrlich gesagt, dass man einfach sagt, naja, wir brauchen irgendwie so einen zentralen Mittelfeldspieler, wie Eko hat schon angesprochen. Es gibt ja viele zentrale Mittelfeldspieler bei Bayern. Und was Tuchel ja gemeint hat, ist, es fehlt gerade dieser hemdsärmelige Abräumer, der auch mal dazwischen geht. Und in das Profil passt für mich eigentlich am besten Onana, auch von der Preisstruktur vielleicht, auch von seinem Alter. Palinha bringt es schon auch mit, aber wir dürfen nicht vergessen, Palinha geht jetzt auch steil auf die 30 zu. Das ist vielleicht kein Mann für die längerfristigere Zukunft. Und ich habe vorhin schon Javi Martinez angesprochen und ich glaube, das ist auf dieser Position so der Traumtransfer, den ich mir vorstellen könnte. Wenn wir uns mal zurückerinnern, wie war das damals bei Javi Martinez? Da hat Jupp Heynckes gesagt, ich will genau diesen Mann. Das ist ein Spieler, der mir fehlt. Vom Typ her für unsere Mannschaft. Der wurde dann geholt für damals sehr teures Geld und viele haben schon gesagt, den kennt man gar nicht so richtig, ist noch kein Superstar, hat man für den vielleicht nicht zu viel Geld ausgegeben und nachher hat er wirklich das Spiel der Bayern über Jahre geprägt und ich denke, das ist so müssten die Bayern vorgehen jetzt in dieser Holding-Six-Diskussion und mich wundert es da ein bisschen, dass man jetzt eher so Namen diskutiert, die so aus allen Ecken kommen und auch teilweise verschiedene Spielertypen sind. Da, glaube ich, müssen die Verantwortlichen sich selbst klar drüber werden oder sie sind sich schon klar und die Medienberichte schwanken gerade noch so ein bisschen. Aber das ist so ein Gedanke, den man haben müsste in dieser Position und anhand dessen sollte man meiner Meinung nach die Kandidaten abklopfen.
So, und dann zu guter Letzt ein sehr spannendes Thema, interessantes Thema, denn der FC Bayern München, der könnte bei RB Leipzig wieder wildern. Die Rede ist von Xabi Simmons, ist ja von Paris quasi in die Bundesliga gekommen und hat durchaus eine interessante Saison gespielt. Vieco, wenn jetzt so ein Mann wieder oder in Verbindung gebracht wird mit dem FC Bayern München, wie ist deine Meinung dazu?
Ja, da gibt es zwei Meinungen. Die eine ist, sage ich mal, die Fansicht. Ich habe jetzt nicht jedes Leipzig-Spiel gesehen, aber die beiden Spiele gegen die Bayern habe ich gesehen und auch hier in Dortmund in der Champions League was. Xabi Simmons ist für mich so ein Typ, ja, Straßenfußballer, also das ist so einer, den du nicht unbedingt in so ein System packen kannst oder der sich da packen lässt, sondern der einfach Spielfreude ausstrahlt, der, wenn er den Ball am Fuß hat, einfach auflebt, der das 1:1 suchen kann. Ist aber auch jemand, der Scorer sammelt, ich glaube letzte Saison 25 Stück für Leipzig, also ist für einen 21-Jährigen in der Liga durchaus eine ganz klare Duftmarke. Und ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Also würde ich jetzt nicht ablehnen, wenn der zum FC Bayern möchte. Aber die große Frage ist, auch da so ein bisschen wie Mittelfeld, braucht Bayern in der aktuellen Situation ein Xabi Simmons? Fragezeichen, weiß ich nicht. Man hat viel Potenzial offensiv sozusagen im Kader. Und auch da muss man, finde ich, erst die alten Probleme lösen, bevor man einen neuen Spieler holt, dem man ja in Gesprächen ja auch eine Perspektive aufgeben muss. Also wenn ich Simmons wäre, dann würde ich erstmal fragen, ja, was ist mit Coman und was ist mit Gnabry? Also bleiben die, spielen die, was ist mit Tell, was ist mit Sané, was ist mit Musiala, was ist mit Müller? Also natürlich gibt es da Antworten drauf, ja. Also Musiala spielt zentral, Simmons ist eher so jemand, der vom Flügel kommt. Aber du hast eben mit Gnabry und Coman und Sané hast du drei Flügelspieler aktuell im Kader. Und wenn wir ehrlich sind, ist Tell auch ein Flügelspieler und kein richtiger Stürmer, wird aber vielleicht durch den Choupo-Abgang jetzt eher so, sage ich mal, der Backup von Harry Kane werden. Nichtsdestotrotz, du musst erstmal die alten Probleme lösen und dementsprechend auch da interessanter Spieler, sehr, sehr jung, 21, wird dem FC Bayern sicherlich gut zu Gesicht stehen, kennt die Liga, hat sich gezeigt, hat Champions League gespielt, hat schon Erfahrung und glaube ich ist einer, den du wirklich, den du einfach, da bringst du frischen Wind rein. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe mich mit Coman und Gnabry satt gesehen, Aber es ist Stichwort lange bei Bayern, letztes Jahr viel verletzt gewesen, wenig effizient gewesen. Ich wünsche mir auf den Flügeln ein bisschen, ja, bisschen neuen frischen Wind. Man hat noch Brian Zaragoza, habe ich ganz vergessen jetzt, wo ich drüber spreche, den gibt es ja auch noch auf dem Flügel. Also Simmons, ja, ein interessanter Typ, aber auch die Frage, passt der rein in den Kader, kriegt man ihn sozusagen und wie viel Spielzeit und wie viel Perspektive kann man ihm bieten?
Nicht nur das, Sebastian, zu welchem Preis, muss man sich natürlich auch fragen. Ein 21-Jähriger aus Paris, hat eine gute Saison gespielt, aktueller Marktwert laut Transfermarkt ist bei 80 Millionen, also wie viel willst du da bitte für den ausgeben?
Ja, das ist ja immer das Problem, die guten Spieler sind immer teuer, da findet man kein Schnäppchen. Gerade bei so einem Spieler wie Simmons, der so stark gespielt hat, wird es natürlich kostspielig. Er hat eine ganz besondere Vertragssituation. Wir wissen ja, er war ausgeliehen von PSG an Leipzig. Diese Leihe ist jetzt vorbei. Es gibt da die Besonderheit, dass sein Ursprungsverein Pace Bay Eindhoven hat noch eine Beteiligung. Die gilt aber nur noch dieses Jahr. Also wenn PSG ihn jetzt verkaufen würde, würde Eindhoven 20% der Ablöse kriegen. Das wollen die Geschäftsmänner in Paris natürlich vermeiden. Das heißt, die hätten jetzt am liebsten gerne noch ein Jahr Leihe, damit sie dann ein Jahr später verhandeln könnten und dann wirklich 100% der Ablösesumme einstreichen können. Ich glaube, die Bayern hätten auch gar nicht ein Problem mit dieser Leihe. Vielleicht kann man ja dann einen ganz guten Deal schießen, dass man jetzt schon eine festgeschriebene Ablösesumme macht und dann den Deal über 2 Jahre zieht sozusagen. Das könnte schon sein. Fakt ist aber, sein Marktwert ist so bei 80 Millionen, sagt Transfermarkt.de. Wenn man schaut, was man ihm jetzt noch zutraut und wenn jetzt noch eine starke EM mit den Holländern dazu kommt, könnte es vielleicht noch ein bisschen teurer werden und dann sind wir bei 100 Millionen und dann sind wir schon in der Harry Kane-Liga. Und dann ist es eben nicht mehr so dieser ganz nette Transfer, wo nochmal ein Spieler reinkommt, der vielleicht in der Offensive auch was mitbringen kann. Dann muss es halt ein tatsächlicher Signature-Transfer sein, so wie Harry Kane das gewesen ist. Da frage ich mich, ob jetzt Simmons, der jetzt vielleicht seine 2. komplette Profisaison durchspielt, vorher war er doch dann eher so ein Insta-Starlet, hat immer mal wieder gespielt, hatte mal so kurze Auftritte bei Barca, hatte kurze Auftritte bei PSG, aber dass er jetzt wirklich Saisons durchspielt, ist schon was anderes als Harry Kane, wo man wusste, okay, der spielt jede Saison seine X Spiele und schießt Y Tore und Y war relativ viel, also bei dem kann man wissen, der schießt immer seine 30 Tore und für so einen zahle ich dann halt lieber mal 100 Millionen als für einen, der fraglos Talent hat und der jetzt auch schon unterstrichen hat, dass er Talent hat. Aber für einen 100-Millionen-Transfer erwarte ich mir dann doch schon irgendwie einen gestandeneren Spieler und einen, von dem man weiß, was man kriegt. Und das ist jetzt halt die Situation und da muss man sich überlegen, ist der dann auch der Spieler, und da kommen wir wieder zurück zu dem Thema Umbruch, ist ein Xavi Simmons wirklich ein Spieler, der jetzt den Bayern so viel gibt, dass er diese Mannschaft trägt, so wie Harry Kane bewiesen hat im ersten Jahr gleich, dass er die Mannschaft trägt, dass er in der Champions League Tore macht, dass er ein wichtiger Spieler ist, fast schon Kapitän. Dafür zahle ich dann auch gerne 100 Millionen für einen weiteren, mal platt gesagt, für den nächsten Brian Zaragoza, der vielleicht mal reinkommt, der vielleicht mal auf der Bank sitzt, kann man keine 100 Millionen zahlen. Ich glaube, er ist sicherlich weiter als Brian Zaragoza, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich würde mal ein großes Fragezeichen dahinter setzen, ob man jetzt wirklich in dieser Situation auch 100 Millionen für den Xavi Simmons zahlen soll. Da würde ich mir eher überlegen, ob man das Geld nicht aufspart für den großen Florian Wirtz-Transfer dann nächstes Jahr.
Aber interessant ist vielleicht noch ein kurzer Plus, was der Einschub von mir, sorry, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Es gab einen Spieler, der hat mal das gleiche Modell quasi erfolgreich partizipiert, das war Coman, den hat man zu 17 für Juve ausgeliehen. Wir wissen es alle, Bayern ist jetzt keine Mannschaft, die Spiele aussetzt und Bayern sagt, wenn ich jemanden hole, dann kaufe ich ihn auch, weil ich der FC Bayern bin, ich will da nicht irgendwie rumleihen. Und bei Coman hat man es, glaube ich, auch so gemacht, war es eine 2-Jahres-Leihe oder eine 1-Jahres-Leihe, auf jeden Fall gab es eine direkte Kaufoption für die beiden, die hat man dann auch gezogen von Juventus. So ähnliche Situation, Juve ist jetzt, war damals auch keine kleine Nummer, jetzt immer noch nicht, aber einen Spieler von einem großen Verein auszuleihen, eine Kaufoption in der Zukunft, finde ich auch ganz spannend, aber muss fair sein, Coman war damals, glaube ich, die Kaufoption bei 20, 30 Millionen, jetzt sprechen wir von 80 bis 100, ist nochmal eine andere Liga, aber die Bayern haben gezeigt, dass so ein System erfolgreich funktionieren kann.
Ja, ich wollte jetzt nicht das System, sondern die Spieler selbst nochmal in Betracht ziehen, weil die Spiele, die man sieht, da könnte man schon Xavi Simmons in eine Kategorie einordnen von schwieriger Charakter bis zu würde gerne schon der Superstar der Mannschaft sein. Wie sieht's aus, wenn er nicht spielt? Und ich weiß nicht, wie gut oder wie gut das ist für den FC Bayern München, solche Störenfriede dann in eine Mannschaft einzukaufen für so einen Preiswert. Und das ist einfach so bei so einem Spieler nicht gerade ideal. Sprich, wenn man wirklich diese Summe bereit ist, von dem wir jetzt nicht ausgehen, jemanden zu holen, der dann auch noch nicht wirklich intern die Mannschaft trägt, Sebastian es gesagt hat, ist da auch jemand, der dann wirklich eine Leaderrolle einnehmen könnte in Zukunft und so weiter und so fort. Und da sehe ich noch ein bisschen Schwierigkeiten bei Xavi Simons. Also speziell, wie gesagt, wenn man die Spiele anschaut, auch von der Verhaltensweise manchmal, weiß ich jetzt nicht. Also das ist jetzt auch nur eine Einschätzung, ob das wirklich ein einfacher Charakter ist.
Ja, ich würde nicht jedem sagen, dass er ein Störenfried ist, aber klar, alleine schon wegen dem Alter und wegen seiner Erfahrung kann man ja von einem Spieler nicht erwarten, dass er gleich kommt und so einen Verein wie den FC Bayern trägt. Und das wäre dann einfach eine Frage des Preises. Also ich würde ihn jetzt nicht abstempeln und sagen, der wäre unbedingt ein schwieriger Charakter. Aber ich glaube einfach, dass es nicht dieser Transfer wäre, wo man sagt, okay, mit diesem Spieler ist jetzt ein Umbruch gelungen. Ja, Beispiel Harry Kane.
Ja, aber klar, ist ja, du, ich weiß schon, was du meinst, Ahmed, ist jetzt auch so, Störenfried ist, finde ich auch, wäre so ein bisschen hart, aber klar, er ist 21, er hat jetzt viel gespielt, Champions League gespielt, er hat jetzt die Bühne bekommen, natürlich will er nächste Saison spielen, natürlich wird er gefrustet sein, egal wo er hingeht, wenn er nicht spielt, das ist doch klar. Und das meinte ich vorhin ja auch, wenn du den holst, musst du ihm eine ganz klare Perspektive zeigen, ja, und wir alle, die Bayern-Fans haben es jetzt bei Mathis Tell gesehen, ja, der Spieler, der brennt für den Verein, der hat gefühlt sozusagen rot-weißes Blut in seinen Adern und rot ist noch hinzu, der ist Bayern durch und durch, aber auch da blutet das Herz, wenn er nicht spielt und alle sagen, der muss doch spielen, der ist auch ziemlich ruhig, der hält sich zurück und sagt immer, mir sind mir und sein Berater sagt es und so würde ich Simons jetzt auch nicht einschätzen. Simons ist eher so einer, der kommt, der will spielen, der will sich zeigen, der will die Bühne nutzen. Und wenn er die nicht bekommt, dann könnte es schon schwierig werden. Deswegen muss man im Vorfeld ganz klar an dem Spieler sagen, hör zu, das und das ist der Plan, so und so sehen wir dich. Und da weiß ich nicht, ob sie ihm den Plan aufzeigen können, weil, wir dürfen nicht vergessen, Leipzig will ihn auch behalten. Und Leipzig würde sich wohl vermutlich, anders als die Bayern, auch mit einer Laie nochmal zufrieden geben, ohne Kaufoption. Und in Leipzig weiß er, was er bekommt. Er kennt den Trainer, er kennt das Umfeld, die spielen Champions League. Da kann er sich ein volles Potenzial abrufen. Und ich würde das jetzt nicht so sozusagen in Stein meißeln, dass das heißt, wenn die Bayern klopfen, kommen sie alle. Also das sehe ich gerade bei Simons mit der Perspektive in München, wird das schon nochmal eine Aufgabe, den Spieler auch zu überzeugen, ja.
Die Frage ist für mich halt gleichzeitig auch noch ein weiteres Fragezeichen, warum holt denn PSG Simons jetzt nicht einfach zurück? Also wenn die so überzeugt von seiner absoluten Qualität, dann würde sich die Frage ja gar nicht stellen. Wir wissen, es gibt da auch Spieler wie Kolomoani, die es da auch jetzt nicht schaffen nach viel Geld, aber trotzdem scheint es ja irgendwie einen Grund zu geben, dass sie jetzt nicht sagen, super Saison gespielt, wir holen dich zurück und du kannst uns sicherlich in der Liga A oder auch in der Champions League helfen. Also das frage ich mich auch noch ein bisschen bei der ganzen Diskussion.
Ja, da habe ich jetzt gehört, dass er persönlich nicht gerne zu Paris zurück möchte, beziehungsweise dort auch wegging, nach einer ganz kurzen Zeit, die er von der Jugendmannschaft quasi in die erste Mannschaft alle schnell gesagt, okay, das wird nichts hier, ich muss schnell weg, ich muss spielen gehen und so weiter und so fort. Aber gut, wenn diese Zeit gewährt ist, warum nicht? Aber ey, Mathis Tell war ein gutes Sprichwort. Gerne mal in den Kommentaren eure Meinung zu Xavi Simons, ob ihr seht oder ob der Potenzial da ist, beim FC Bayern München eine Mia-San-Mia-Mentalität aufzubauen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten an der Stelle hier diese Woche zu Headlines. Danke Sebastian, danke Mirko für eure Zeit und wir sehen uns nächste Woche hoffentlich zu einer weiteren Folge. Bis dahin, macht's gut, servus und ciao, ciao.